auch die Krankenkassen und die Gesundheitspolitik hat erkannt, dass vielleicht Prävention zu sehr vernachlässigt wurde und eigentlich der erfolgreichere Weg wäre, auch in der Tumormedizin, wenn man überhaupt den Tumor nicht bekommt. 40-50% sind ja prinzipiell vermeidbar, wenn man den Lebensstil ändern würde. Das ist natürlich eine viel effektivere Krebsmedizin, als zu warten, bis der Patient erkrankt und ihn dann zu behandeln.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zur neuen Episode von O-Ton Diabetologie. Heute geht es um eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ein oft übersehenes, aber ein hochrelevantes Thema, nämlich die Verbindung zwischen Diabetes und Krebs.
Und wir haben uns dazu zwei engagierte Experten eingeladen von der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs. Und zwar sind das die beiden Vorsitzenden. Das ist einmal Herr Professor Dr. Hans Schäröbel von der Charité Campus Benjamin Franklin in Berlin. Er ist der Sprecher und erste Vorsitzende. Und dann haben wir noch mit dabei Herrn Professor Dr. Stefan Herzig, den zweiten Vorsitzenden. Er forscht am Helmholtz Diabetes Center in München und Neuherberg.
Mein Name ist Günther Nober, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Bei uns erscheinen digitale und Printmedien wie die Medical Tribune, die Diabetes-Zeitung, das Diabetes-Forum und viele andere.
Und ich bin Nicole Finkenauer, Redakteurin der Diabetes-Zeitung und Host von O-Ton Diabetologie. Ja, und wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch, denn das Thema Krebs als Todesursache bei Diabetes ist ja doch noch sehr wenig im Bewusstsein verankert.
Herzlich willkommen nach Berlin, lieber Herr Professor Schäröbel. Und wo treffen wir Sie denn an heute?
Heute treffen Sie mich nicht in Berlin an, sondern ich bin in Brandenburg im Krankenhaus in Hellingsdorf. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Charité. Und wir haben heute eine Projektsitzung hier. Ich engagiere mich ja jetzt ehrenamtlich mehr für konkrete Projekte zur Krebsfrüherkennung bei Menschen mit Diabetes, auch hinsichtlich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und so bin ich heute in Hellingsdorf.
Haben wir das schon mal richtig gestellt?
Genau. Und ein ebenso herzliches Willkommen nach München zu Herrn Professor Herzig. Sind Sie denn in München oder auch woanders?
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Nein, ich bin tatsächlich auch in München, diesmal zu Hause zugeschaltet. Eine ganze Reihe von Terminen heute online zu erledigen, deswegen heute mal Homeoffice.
Ja, jetzt ist ja die AG Diabetes und Krebs nicht eine der ältesten AGs in der AG. Herr Professor Schäröbel, Sie sind der Sprecher und wissen bestimmt ganz genau, wann und warum die AG gegründet wurde.
Nun, gegründet wurde sie im Mai 2021, also vor 4,5 Jahren. Und der Anlass damals war, es erschien eine Reihe von Veröffentlichungen aus verschiedenen Ländern, Schottland, England, Dänemark und Japan, dass inzwischen in diesen Ländern Krebserkrankungen die häufigste Todesursache sind bei Menschen mit Diabetes, insbesondere bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Dass da ein Zusammenhang besteht, war natürlich schon viele Jahre bekannt, aber dass es so viel klinische Relevanz für die Prognose der Patienten hat, das war bis dahin nicht in diesem Ausmaße bekannt und sicher auch dem geschuldet, dass einfach die Herz-Kreislauf-Medizin derartige Fortschritte gemacht hat die letzten 20 Jahre, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die natürlich weiter ganz wichtig sind beim Diabetes-Patienten, aber die Prognose hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich derart verbessert hat, dass die Krebserkrankungen, wo das nicht in diesem Maße erfolgt ist, nun nach vorne gerückt sind. Aber beides zusammen sind natürlich die beiden wichtigsten Krankheitsbilder bei Menschen mit Diabetes, Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Herr Professor Herzig, auf der Webseite Ihrer Arbeitsgemeinschaft steht ein bemerkenswerter Satz, wie ich finde. Ich zitiere, Tumorerkrankungen stellen nun die häufigste Todesursache von Menschen mit Typ-2-Diabetes mellitus dar. Ich denke, das ist eine Aussage, die vermutlich viele Menschen überrascht, die nicht so im Thema sind wie Sie beiden. Wie kommt es denn zu dieser Entwicklung?
Das hat tatsächlich zwei Gründe. Zum einen, wie wir gerade schon gehört haben, die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen in der kardiovaskulären Medizin sehr erfolgreich gewesen sind in der Verbesserung der Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja immer die Haupttodesursache bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes waren. Aber inzwischen ist es natürlich so, dass viele der stoffwechselinduzierten Tumorerkrankungen wirklich auf dem Vormarsch sind. Das liegt dann schlicht und ergreifend auch daran, dass es immer mehr Menschen gibt, die übergewichtig sind, die Diabetes bekommen. Die Zahlen sind prognostiziert, werden steigen. Bis 2050 erwarten wir fast 1 Milliarde Menschen auf der Welt mit Diabetes, trotz aller neuen Medikamente. Und wenn man sich dann überlegt, dass bei vielen Tumorarten, die früher einmal selten waren, eher zum Beispiel Leberkrebs, jetzt aufgrund des häufigen Auftretens von zum Beispiel Leberverfettung und die ja ein Hauptmerkmal von Übergewicht auch darstellt, dass er Haupttreiber geworden ist von Leberkrebs und die klassischen Risikofaktoren wie zum Beispiel Viruserkrankungen abgelöst haben, dann kann man sich gut vorstellen, dass einfach aufgrund dieser Vielzahl der Menschen, die einfach mit Stoffwechselerkrankungen belastet sind, Übergewicht, Diabetes, dann auch dass der zunehmende Treiber wird für Krebserkrankungen, sodass dann einfach auch die Anzahl derer zunehmen wird in der Zukunft.
Das war ja jetzt schon mal ein Einblick in die Wechselwirkungen, die da bestehen zwischen Diabetes und Krebs. Herr Professor Scherübel, gibt's da noch mehr, was man darüber wissen sollte? Und auch, wo gibt's da vielleicht auch noch Wissenslücken? Wo wird noch weiter geforscht, wie diese beiden Erkrankungen zusammenhängen?
Nun, daran geforscht, das werden Sie, Herr Professor Herzig, haben Sie die richtige Adresse, er hat ein eigenes Institut gegründet vor vielen Jahren mit dem Namen Diabetes und Krebs. Er war der Zeit voraus, er hat erkannt, was da für eine Entwicklung auf uns zukommen wird. Und es ist wichtig, die Mechanismen, die Zusammenhänge zu verstehen, um auch gegensteuern zu können und vielleicht die Mechanismen zu durchbrechen, sei es mit medikamentösen Ansätzen. Und sonst ist es natürlich die Prävention, die Vorsorge. Diabetes, Typ 2 Diabetes und die genannten Krebserkrankungen haben vieles an Risikofaktoren gemeinsam. Das ist natürlich das Übergewicht, der Bewegungsmangel und auch eine unausgewogene Ernährung. Beide sind Treiber sowohl für Typ 2 Diabetes als auch für die Krebserkrankungen. Es gibt zwei Sorten von Krebserkrankungen, welche die mehr im Zusammenhang stehen mit diesen Stoffwechselkrankheiten, was leider eine große Vielzahl ist. Aber es gibt auch eine Reihe von Krebserkrankungen, die vielleicht andere Entstehungsmechanismen haben, wo diese Diabetes und Übergewicht nicht so eine große Rolle spielen. Und deshalb ist es wichtig, die Zusammenhänge, die Mechanismen zu verstehen, um hier gezielt für jede Einzeltumorerkrankung eine Strategie zu entwickeln.
Herr Professor Herzig, denken Sie denn, dass genug geredet wird über Diabetes und Krebs? Wird genug geredet darüber in Ihrer Fachgesellschaft und bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, auch bei den Patienten?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, Herr Professor Scherübel hat das ja am Anfang ausgeführt. Wir hatten ja die Intention, diese Arbeitsgemeinschaft zu gründen, weil wir in der Tat das Gefühl hatten, dass nicht genügend darüber geredet ist und dass nicht genügend darüber bekannt ist. Wenn man in der Innenstadt, in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würde, was bringen Sie in Zusammenhang mit Diabetes, dann ist wahrscheinlich Krebs nicht notwendigerweise dabei. Also ich glaube, es gehört noch nicht wirklich zum Allgemeinwissen. Glücklicherweise ist es über die letzten Jahre doch so gewesen, dass viele der Fachgesellschaften auf diese Thematik reagiert haben, sodass es jetzt eigentlich auf jedem großen Diabeteskongress ein oder zwei Sitzungen gibt zum Thema Diabetes und Krebs. Und umgekehrt auch bei den Onkologen auf den großen Fachtagungen immer eine Sitzung mindestens dabei ist, die den Zusammenhang zwischen Krebs und Stoffwechselerkrankungen behandelt. Also ich glaube, wir dringen so langsam vor, zumindest in die Fachwelt. Ich glaube aber, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir tatsächlich vorgedrungen sind in die breite Öffentlichkeit und dass es doch viel nach wie vor unbekannt ist, welches Risiko eigentlich besteht, an Krebs zu erkranken, wenn man eben übergewichtig ist, wenn man Diabetes hat. Insofern ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, wir hatten über die Mechanismen gesprochen, dass man natürlich einerseits behandeln möchte dann am Schluss, aber die Prävention ist natürlich ganz essentiell. Und ich glaube, Professor Scherübel und ich würden unterschreiben, dass alles, was man tut, um Übergewicht und Diabetes zu behandeln und zu verhindern, gleichzeitig auch Tumorprävention ist. Und dieser Satz ist, glaube ich, noch nicht in das Allgemeinwissen übergegangen.
Ja, also da haben Sie schon wirklich das richtige Stichwort genannt, nämlich die Vorsorge. Herr Professor Scherübel, bedeutet dann, dass dann doch auch irgendwie, dass Menschen mit Diabetes anders oder intensiver gescreent werden sollten als Menschen, die eben keinen Diabetes haben?
Nun lassen Sie mich zuerst anfangen mit dem Ausgangszustand, den wir jetzt haben. Obwohl dieses erhöhte Risiko für Menschen mit Typ 2 Diabetes besteht, würde man ja erwarten, dass die Menschen eher an der Krebsvorsorge und der Früherkennung teilnehmen. Leider ist die Realität eine andere. Trotz des höheren Risikos und der ungünstigeren Prognose, wenn der Typ-2-Diabetes-Patient an Krebs erkrankt, nehmen diese Patienten seltener an Krebsvorsorgeuntersuchungen teil als die Allgemeinbevölkerung. Also das zeigt natürlich, dass wir noch nicht so weit vorgedrungen sind, bis zum Patienten, bis zur Allgemeinbevölkerung mit diesem Wissen. Denn ich denke, mit mehr Wissen und auch den Möglichkeiten, die inzwischen die Krebsvorsorge und Früherkennung bietet, und die Krankenkassen übernehmen ja auch die Kosten, muss es möglich sein, dass zumindest gleich viele Diabetespatienten an der Vorsorge teilnehmen wie die Allgemeinbevölkerung. Das Ziel ist natürlich, und das war ja der Inhalt Ihrer Frage, dass sie noch gezielter und eher früher und vielleicht auch in kürzeren Abständen daran teilnehmen. Das ist momentan eine Entwicklung, wissenschaftlich gesehen, wo es hingehen soll. Aber wir müssen auch die Realität sein. Wir müssen zum Patienten kommen und sprich auch zu den betreuenden Hausärzten. Dort sind auch die meisten Patienten und dort das Wissen platzieren, wie wichtig und wie gut die Möglichkeiten auch sind der Krebsvorsorge.
Nun, wir haben einen Kollegen in unserer Redaktion, Jochen Schlabing, das ist der Teamleiter Onkologie für alle unsere Medien in Deutschland. Herr Professor Scheubel, Sie kennen ihn schon. Wir hatten vor 2-3 Jahren mit ihm mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen. Wir spielen kurz eine Frage von ihm an Sie beiden ein und hoffen auf eine klärende Antwort.
Hallo, mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Redakteur bei der Matrix Group und einer der Hosts von Oton Onkologie. Herr Professor Herzig, Herr Professor Scheubel, Sie sprechen heute mit meinen Kollegen über Diabetes und Krebs und mit meiner Frage möchte ich das Thema mal noch ein bisschen weiter fassen. Wie kann man es denn aus Ihrer Sicht schaffen, das Thema gesunde Ernährung und Prävention von Krebserkrankungen positiv bei den Menschen zu verankern und Änderungen in ihrem Verhalten zu erreichen? Und ganz speziell natürlich bei Menschen mit Prädiabetes und Diabetes. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und viel Spaß im Podcast.
Wer mag beginnen, Herr Professor Scheubel vielleicht?
Nun, die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Um es positiv zu formulieren, nachdem wir viele, viele Jahre in Anlauf genommen haben, das allgemeine Gesundheitsbewusstsein in Deutschland überhaupt anzusprechen, die Gesundheitspolitik, die Politiker und auch die Krankenkassen dazu bewegen, sich hier zu engagieren, kann man erfreulicherweise sagen, dass in den letzten Monaten doch eine Bewegung entstanden ist. Zum Beispiel das Thema Rauchen, was natürlich für Krebserkrankungen ganz wichtig ist. 30% der Krebstodesfälle vorher der Rauchen. Da gibt es jetzt Initiativen, das in der Öffentlichkeit erscheint. Und auch in diesem Zusammenhang auch die Thematik mit dem Übergewicht. Das wird jetzt auch nicht nur für Herz-Kreislauf, sondern in zunehmendem Maße auch angesprochen für Krebserkrankungen. Und auch die Krankenkassen und die Gesundheitspolitik hat erkannt, dass vielleicht Prävention zu sehr vernachlässigt wurde und eigentlich der erfolgreichere Weg wäre, auch in der Tumormedizin, wenn man überhaupt den Tumor nicht bekommt. 40-50% sind ja prinzipiell vermeidbar, wenn man den Lebensstil ändern würde. Das ist natürlich eine viel effektivere Krebsmedizin, als zu warten, bis der Patient erkrankt und ihn dann zu behandeln. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch, wie ich früher war. Wir hinken hinterher, verglichen mit anderen Ländern, die früher das adressiert haben, wie wichtig die Ernährung ist, gerade bei Kindern zu beginnen, die zuckerreiche Ernährung. Viele Länder sind uns da weit voraus, indem sie es reglementiert haben, sich da engagieren oder auch beim Rauchen. Ne? Da sind wir einige Länder viel weiter. Und wir sind aber jetzt, glaube ich, in der Phase, wo wir ja auch erkannt haben, wir müssen dann auch in die Schulen gehen. Vielleicht wird ein eigenes Unterrichtsfach Gesundheitsbewusstsein eingeführt werden, dass zumindest wir so weit sind, dass die breite Öffentlichkeit und die Politik erkannt hat, wie wichtig die Prävention ist. Ich bin da etwas optimistischer als noch vor ein paar Jahren.
Kann das Ganze vielleicht kurz ergänzen. Herr Professor Scheubel hat einen Teil meiner Antwort schon vorweggenommen. Ich antworte mal mehr von der wissenschaftlichen Seite. Wir haben selber gesehen in eigenen Studien, die wir durchgeführt haben im Rahmen des Helmholtz-Diabetes-Zentrums, dass die Mechanismen, die zum Beispiel zu Übergewicht führen, bei Kindern durchaus andere sein können als die bei Erwachsenen, dass die Gene, die dafür verantwortlich sind, andere sein können, aber dass wir natürlich immer früher, immer mehr Kinder haben, die mit Stoffwechselerkrankungen belastet sind, unter anderem eben Übergewicht. Und dass es ganz, ganz essentiell ist, gerade diese Zielgruppe anzusprechen in frühen Jahren, wenn man insbesondere das Stichwort Prävention hervorheben möchte. Denn je früher man Übergewicht hat, desto länger hat natürlich auch ein Tumor Zeit zu wachsen, wenn Sie so wollen. Und desto früher kann er dann auftreten. Das heißt, das, was Professor Schellwill gerade gesagt hat, dass man in die Schulen gehen sollte und da ein positives Bewusstsein schaffen sollte, ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, um gleich dort anzusetzen, wo es sozusagen am schlimmsten dann treffen kann, nämlich bei den Kindern, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens dann diese negativen Einflussfaktoren des Stoffwechsels in sich tragen, quasi, wenn man nichts tut, die dann zu einem vermehrten Tumorrisiko am Ende führen können.
Und dazu wird ja hoffentlich auch oder trägt sie schon bei Ihre Arbeitsgemeinschaft. Lassen Sie uns noch ein bisschen darüber reden, Herr Professor Herzig. Sie leiten ja das Helmholtz-Institut für Diabetes und Krebs in Neuherberg, Herr Professor Scherübel. Sie sind dort ebenfalls tätig und auch gleichzeitig Gastroenterologe an der Charité heute in Brandenburg. Und Sie machen ja viele Dinge. Wie ist denn Ihre Arbeitsgemeinschaft konkret aufgestellt und wer ist alles beteiligt? Sind das Diabetologen, Onkologen, Gastroenterologen? Ist da auch Diabetesberatung mit welche anderen Fachrichtungen?
Gut, ich will mal beginnen. Wir sind momentan noch sehr stark orientiert auf der ärztlichen Ebene. Wir haben verschiedene Fachrichtungen vertreten. Wir freuen uns auch über all die Jungen, die uns vor kurzem aufgenommen wurden, auch in unsere Arbeitsgemeinschaft. Vor allem auch junge Assistenzärztin, eine Dame aus der Universität Göttingen, die dann auch die Fragen der Ausbildung anspricht für Assistenzärzte. Es gibt durchaus Interesse, sowohl bei Diabetologen, an dem Bereich Tumormedizin, als auch umgekehrt von Onkologen, die sehen, dass 20 oder 30% ihrer Patienten auch Diabetes haben, sich auch dort weiter zu qualifizieren. Bislang sind die beiden Ausbildungswege ja getrennt. Sie überlappen sich wenig, zumindest nicht dann, wenn sie sich schon spezialisiert haben. Und es wäre natürlich für unser Anliegen sehr gut, wenn auch in der Ausbildung bei den jungen Ärzten mehr Überlappung ist und dann auch Kompetenz in beiden Richtungen ist. Sie brauchen ja, um diesem Thema gerecht zu werden, eigentlich übergreifende Fachkompetenz. Und wir leiden darunter, dass es bisher sehr separat war, die Tumormedizin und die Diabetologie, obwohl sie sich so sehr überlappen. Dann Ihre Frage zu den Berufsgruppen. Wir haben natürlich Gastroenterologie, wir haben Onkologen mit dabei. Wir haben auch viele Fortbildungsveranstaltungen gemacht für die Diabetesassistenten, Diabetesberaterinnen, da waren wir sehr aktiv. Wir waren auch sehr im Breiten in Richtung Apotheken unterwegs. Wir haben publiziert, zum Glück, oder wurden angesprochen bei der Apothekenrumschau, eine auflagenstärkste Zeitschrift, die sehr gerne von der Allgemeinbevölkerung, die in der Apotheke mitgenommen wird und gelesen wird. Das ist eine große Beachtung. Und dort haben wir einen großen Rücklauf gehabt zu unserem Anliegen Diabetes und Krebs und eben den Präventionsgedanken. Also insgesamt sind wir offen. Wir freuen uns über alle, die uns unterstützen wollen. Und Sie müssen natürlich Mitglied sein bei der Deutschen Diabetesgesellschaft, um bei uns Mitglied werden zu können. Das ist Voraussetzung. Insofern sind wir nicht ganz offen für jeden, aber das ist auch sinnvoll, wenn man eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der DDG ist.
Ich kann vielleicht aus nicht klinischer Seite, die ich ja dann immer vertrete, noch ergänzen, dass wir auch von der wissenschaftlichen Seite uns versuchen, zunehmend zu verbreitern. Wir haben jetzt neue Mitglieder aufgenommen, die sich mit sehr speziellen, aber sehr extrem wichtigen Aspekten der Verbindung zwischen Stoffwechsel und Krebs befassen, der sogenannten Tumorkachexie, die wir neuerdings als Langzeitfolge auch von Diabetes identifiziert haben. Also da kommen dann auch von der forscherischen Seite und von der wissenschaftlichen Seite neue Themenfelder mit in die Arbeitsgemeinschaft, um das ganze Feld so zu verbreitern, dass wir ein großes Spektrum abbilden können und insofern unterstützend dazu, nicht nur von der klinischen Seite, sondern auch von der wissenschaftlichen Seite, sind wir natürlich offen für jeden, der sich für diese Zusammenhänge interessiert, sei es jetzt Stoffwechsel in Richtung Tumor oder sei es auch Tumor Richtung Stoffwechsel, was ja durchaus dann immer viele gemeinsame Mechanismen hat, die man dann untersuchen kann und die wir hoffentlich in der Zukunft dann besser verstehen werden.
Und sieht das bei Ihnen am Institut ähnlich aus? Gibt es dann da auch viele verschiedene Fachrichtungen, die zusammenarbeiten? Wahrscheinlich.
Ja, also wir versuchen natürlich immer interdisziplinär zu arbeiten. Unsere Kernkompetenz liegt natürlich im Bereich der Molekularbiologie, Biochemie, Stoffwechselforschung. Aber wir fügen heute schon fast in jedem Projekt Aspekte von künstlicher Intelligenz dazu, von Bioengineering, wo wir Organoide benutzen, mit denen man dann neue Medikamente screenen kann, vielleicht besser als das, was man früher hätte tun können, weil man sie personalisieren kann. Wir fügen Komponenten hinzu von Hochdurchsatzverfahren, sowohl im Bildgebungsbereich als auch im Sequenzierverfahren. Also wir arbeiten da sehr, sehr interdisziplinär, um eben die Fragestellungen, die heute anstehen, überhaupt adressieren zu können. Das ist heute fast für eine einzelne Arbeitsgruppe und sei sie noch so groß, unmöglich, das gesamte Methodenspektrum zu beherrschen. Das ist Bedarf, um wirklich international kompetitiv und sichtbar arbeiten zu können. Und insofern sind wir auf die Interaktion mit diesen verschiedenen Disziplinen und in verschiedenen Technologien, die heute verfügbar sind, ganz essentiell angewiesen.
Herr Professor Schäröbel, bei uns im Medienhaus wird ja auch der deutsche Gesundheitsbericht Diabetes alljährlich zusammengestellt und produziert. Nicole Finkenauer dieses Jahr hat zum Beispiel das redaktionell komplett betreut. Und Sie selbst, Herr Professor Schäröbel, oder auch Herr Professor Herzig, Ihre Arbeitsgemeinschaft, Sie beschreiben, dass Menschen mit Prädiabetes oder mit Typ-2-Diabetes ein erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Wir reden ja auch die ganze Zeit darüber. Können Sie das eigentlich auch benennen? Wie hoch ist denn das Risiko und um welche Krebsarten geht es denn hauptsächlich?
Gut, bei den Krebsarten steht der Magen-Darm-Trakt ganz weit vorne, aber auch die gynäkologischen Tumorerkrankungen und die urologischen sind betroffen. Der Gynäkologie ist es vor allem der Brustkrebs von Frauen nach den Wechseljahren, Gebärmutterkrebs, auch Eierstockkrebs. Bei den Urologen ist es Nierenzellkrebs und Harnblasenkarzinom. Aber hinsichtlich der Prognose und auch den Sterblichkeiten sind es leider vor allem die Tumoren im Magen-Darm-Trakt, die ganz vorne stehen. Und da ist es, wie schon genannt von Herrn Professor Herzig, das Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs und auch die Gallengänge. Also fast alle Krankheiten im Magen-Darm-Trakt sind häufiger, alle Tumorerkrankungen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Zum Glück gibt es Vorsorgeuntersuchungen für viele dieser genannten Erkrankungen. Und dort in diesem Bereich gibt es auch viele konkrete Projekte. Und auch von den Krankenkassen gibt es ja eine zugelassene Vorsorge für Darmkrebs, für Leberkrebs, bei Frauen Mammographie-Screening und es gibt Überlegungen, um auch bei Typ-2-Diabetes, weil sie ein erhöhtes Risiko haben, ihre Frage, wie ist das erhöht und welchen Faktor? Bei Leberkrebs kann es Faktor 3 oder 4 sein zum Teil, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs Faktor 2, bei Darmkrebs ist es vielleicht so 20-50% erhöht. Also es unterscheidet sich, aber die Erhöhung reicht natürlich aus, dass man eher dann argumentiert, wenn schon etablierte Vorsorgeuntersuchungen gibt, vielleicht sollte man bei diesen Patienten es sogar eher noch früher beginnen. Und vielleicht auch die Abstände, wenn man es wiederholt, kürzer halten. Da gibt's die Tumormedizin generell wird ja heute personalisierter, individuell auf den Patienten zugeschnitten. Und es gilt wahrscheinlich nicht nur für die Behandlung, dort sind wir schon weiter, sondern auch bei der Vorsorge, dass die Menschen einfach unterschiedlich sind, auch unterschiedliches Risiko haben. Und der Patient mit Typ-2-Diabetes hat nun mal ein höheres Risiko für die genannten Tumorerkrankungen als die Allgemeinbevölkerung. Und dem muss man auch gerecht werden und das auch sozusagen personalisierter oder risikogerechter angehen. Macht eine Risikostratifizierung, also bei höherem Risiko, vielleicht früher beginnen, intensiver nachsehen.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass man bei der Risikobetrachtung natürlich nicht vergessen darf, dass es natürlich einerseits das individuelle Risiko erhöht, an einem Tumor zu erkranken. Auf der anderen Seite, das hatten wir am Anfang schon angesprochen, ist auch einfach die Anzahl der betroffenen Menschen immer größer. Ja, und da kommt dann natürlich nicht nur sozusagen in der einzelnen Risikoprognose das Problem hinzu, sondern auch einfach, dass immer viel mehr Menschen davon betroffen sind, trotz aller neuen Medikamente, die wir jetzt haben zur Behandlung von Übergewicht und Diabetes. Wie gesagt, gehen die Prognosen dennoch nach oben und also es werden einfach auch viel mehr Menschen betroffen sein, was dann natürlich, wenn man dann auf das gesamte Gesundheitswesen und die Kosten und die Folgeerkrankung schaut, dann ein immer größeres Problem werden wird, ja.
Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es sehr wichtig wäre, zum Beispiel bei der Adipositas anzusetzen und da am besten auch vorzusorgen. Welche Rolle spielen denn dann ganz konkret auch nochmal vielleicht die Hyperglykämie oder auch die Insulinresistenz? Könnte man da auch nochmal ansetzen, wobei das natürlich alles zusammenhängt?
Also Insulinresistenz ist natürlich die zentrale Komponente bei Übergewicht und dann bei Typ-2-Diabetes führt ja meistens dann dazu, dass wir eine Hyperinsulinämie haben. Und wie wir alle wissen, ist Insulin eben nicht nur ein Hormon, was den Blutzucker reguliert, sondern kann auch als Wachstumsfaktor dienen, sodass also diese Hyperinsulinämie, wie übrigens auch eine Hyperleptinämie, also hohe Leptinspiegel, wie man sie bei Übergewicht hat, heute als zwei wesentliche Mechanismen auch identifiziert worden sind, wie Tumore eben schneller wachsen und proliferieren können und früher auftreten können. Also insofern spielen diese Störungen im Hormonhaushalt und in der Hormonwirkung bei Übergewicht und Diabetes eine ganz zentrale Rolle. Hyperglykämie ist natürlich, hängt dann auch mit drin. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass dann über bestimmte Rezeptoren dann auch Tumorzellen stärker wachsen, natürlich, wenn sie in einem Milieu sind von erhöhtem Zucker. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ob tatsächlich eine Hyperglykämie per se überhaupt einen Tumor so dann treiben kann, wie man das dann in der Zellkulturschale vielleicht bewirken kann, wenn eben Tumore hauptsächlich Zucker verstoffwechseln. Im Körper sind Tumore eigentlich so, dass sie immer sehr flexibel reagieren können auf das Angebot von Nahrungsbestandteilen. Also wenn sie das eine nicht haben, können sie meistens sehr gut umswitchen auf eine andere Rolle. Das heißt, Hyperglykämie per se würde ich immer mehr so als Ausdruck der Stoffwechselerkrankung nehmen. Ob das dann tatsächlich im einen oder anderen Fall lokal einen Tumor dann so stimulieren kann, bin ich persönlich ein bisschen zurückhaltend. Aber natürlich gibt es Mechanismen, über die man das erklären könnte. Und wie Sie richtig gesagt haben, hängt das natürlich alles sehr stark mit den Störungen in Hormonwirkung zusammen, die wir bei Übergewicht und Diabetes haben, die ich da eigentlich fast in den Vordergrund rücken würde. Neben der Entzündungsreaktion, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, die wir bei Übergewicht haben, die wir bei Diabetes haben und von der wir wissen, dass insbesondere natürlich Entzündungsreaktionen ganz wichtige Treiber auch sind für die Entwicklung von Tumoren und für die gesteigerte Aggressivität von Tumoren.
Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang noch, wenn man diese Mechanismen, die Hyperinsulinämie, wenn man diese Mechanismen umkehren kann, so sinkt auch wieder das erhöhte Krebsrisiko. Es gibt hier inzwischen Langzeitdaten, zum einen aus Schweden, wo Menschen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes über 20, 30 Jahre nachverfolgt wurden. Und zwar hat man da geguckt, Menschen, die entweder eine bariatrische Chirurgie bekommen haben, also machen Bypass-Operationen, dann 20-30% vom Gewicht abgenommen, dann hat man die Untergruppe rausgenommen, die langfristig auch eine Remission vom Typ-2-Diabetes gekommen sind. Und langfristig heißt über einen Zeitraum von 10 Jahren und länger. Und diese Patienten haben ihr erhöhtes Krebsrisiko wieder rückgebildet. Sie kamen wieder auf das Niveau der Allgemeinbevölkerung zurück. Und es gibt auch eine Reihe von Daten von der Adipositaschirurgie kommend, wo man das auch gesehen hat, dass wenn sie frühzeitig diese Gewichtsreduktion erreichen, in dem Fall mit der Magen-Bypass-Operation, so kommt dieses erhöhte Risiko für Leberkrebs oder für Bauchspeicheldrüsenkrebs wieder runter auf das Niveau der Allgemeinbevölkerung. Also diese Umkehrbarkeit zeigt nochmal den Zusammenhang auch dieser Mechanismen und gibt eben auch die Hoffnung und den Therapieansatz, dass es sich lohnt, da zu intervenieren. Je früher, umso besser natürlich.
Und Sie bemühen sich ja auch sehr, das haben Sie ja auch schon geschildert, das Ganze in die Breite zu tragen und haben auch gesagt, natürlich sind die meisten Menschen mit Typ-2-Diabetes bei Hausärztinnen und Hausärzten in Behandlung. Wie kann man dann bei denen vielleicht noch mal ein bisschen mehr das Wissen verbreitern oder vielleicht eben auch bei den Menschen mit Diabetes selbst? Also Sie als Arbeitsgemeinschaft können das jetzt nicht alles leisten, aber was wäre denn da vielleicht, was wären da gute Maßnahmen?
Ja, Sie haben recht. Wir müssen noch mehr auf die Hausärzte zugehen. Das ist auch die größte Gruppe. Es gibt in diesem Lande 65.000 Hausärzte. Jeder hat im Schnitt so gut 100, 120 Patienten mit Typ-2-Diabetes in Behandlung. Das ist die Gruppe, die Ärztegruppe, wo die meisten Patienten sind mit Typ-2-Diabetes. Hier ist der Ansatzpunkt am effektivsten und wir sind auch dabei, haben da ein Projekt zusammen mit dem Hausärzteverband, wie wir gemeinsam überlegen, da voranzukommen. Die Hausärzte, da muss man natürlich etwas sich ausdenken, was nicht zu viel Zeit der Hausärzte kostet, was einfach zu integrieren ist. Aber wir sind da im Gespräch mit dem Hausärzteverband, genau dort anzusetzen. Bei Patienten selbst, das hatten wir ja bereits genannt, das geht über die Öffentlichkeit, das allgemeine Gesundheitsbewusstsein und breite Ansätze, wie zum Beispiel in den Apotheken, Apothekenumschau, also Sachen, die die Allgemeinbevölkerung auch erreicht oder den Diabetespatienten erreicht.
Wenn ich das noch ergänzen darf, von der wissenschaftlichen Seite wieder in den Netzwerken, in denen wir dann die wissenschaftliche Arbeit machen und versuche, Mechanismen zu verstehen. Dort gibt es natürlich zunehmend, wenn nicht schon installiert, dann aber zunehmend auch Patienten und Patientinnenbeiräte, die dort aktiv sind, zum Beispiel im Rahmen des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, die wir dann anhören natürlich und mit denen man in engen Kontakt steht und wo man sich dann auch sozusagen die Probleme schildern lässt, die dann tatsächlich von Relevanz sind für die Betroffenen im Alltag. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, die von der Politik erkannt wurde, aber natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite inzwischen, dass man auch das die Anliegen der Patientinnen und Patienten, der Betroffenen dann tatsächlich integriert in das, was man sich dann wissenschaftlich bemüht zu klären. Also diese Art von Kontakten, glaube ich, helfen dann auch nochmal, das insgesamt in die Breite zu streuen und vor allen Dingen auch Dinge zu tun, die dann insgesamt auch von wirklichem Interesse und von wirklicher Problemstellung sind.
Wie schätzen Sie denn innerhalb Ihrer Arbeitsgemeinschaft das Interesse ein? Also gehen wir mal von 5.000 bis 6.000 Diabetologinnen und Diabetologen ein an dem Thema Onkologie, Diabetes und Krebs. Wie ist die Resonanz in Ihrer Arbeitsgemeinschaft? Oder anders gefragt, was denken Sie, wie viele der Diabetologinnen und Diabetologen denn das Thema Diabetes und Krebserkrankungen so auf dem Schirm haben wie Sie beide?
Nun, also wir freuen uns, dass bei unseren Sitzungen auf den DDG-Kongressen, Jahreskongressen, wir sind ja eine junge Arbeitsgemeinschaft, wir haben bei der ersten Sitzung haben wir so begonnen, so Samstag am Schluss vom Programm, und wir waren dann innerhalb von einem Jahr schon in der Freitagsrunde mit dabei und wir hatten immer einen vollbesuchten Saal und viele Fragende, viele Diskutanten, was uns eigentlich bestärkt hat, dass das Interesse bei den Diabetologen, Diabetologen sehr groß ist an dem Thema, und wir wurden auch darauf angesprochen. Das Thema, das Anliegen ist den Diabetologen, Diabetologen sicher bekannt, aber strukturell ist es natürlich noch nicht so sehr verankert. Wir haben ja zum Beispiel das DMP-Programm, Disease Management Programm Diabetes, da wird verschiedene Parameter, Laborparameter kontrolliert, Herz-Kreislauf, Nierenparameter. Aber die Teilnahme der Krebsvorsorge oder ob er immer wieder angesprochen wurde, motiviert wurde, das ist sozusagen noch kein Punkt. Da sind wir dran, das zu integrieren. Also wir haben noch einen gewissen Weg vor uns, aber auch da, bei das Interesse würde ich als hoch einschätzen bei den Diabetologen und Diabetologinnen an dem Thema.
Das merkt man auch, glaube ich, immer, wenn man, das machen wir beide ja auch häufig, dann Fortbildungsveranstaltungen. Bei vielen kommt dann erst der Aha-Effekt, wenn sie es das mal gehört haben. Also da sind wir dann wieder, wenn dann sagt, ja natürlich, das leuchtet irgendwie ein, dass es zusammenhängt. Und ich hatte auch einen Fall, bei dem das dann so und so war. Also ich glaube, je mehr man dort tut, desto mehr Menschen und Diabetologen werden dann auch da, deren Bewusstsein wird dann auch geschärft werden für die Fragestellung, die vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund schlummert momentan, aber die bei immer mehr, glaube ich, dann wirklich auch in den Vordergrund kommt.
Also bei dem Ausmaß der Verbreitung überhaupt steht doch aber schon im Raum, ich muss da jetzt aber auch eine Lücke zeigen, gibt es denn überhaupt ein Schulungsprogramm für Menschen, die Diabetes haben, Diabetes mellitus Typ 2, Diabetes und Krebserkrankungen, oder wenn nicht, würde sowas doch im Raum stehen, denke ich, bei dem Ausmaß, wenn Sie sagen, Tumorerkrankungen ist die häufigste Todesursache heutzutage beim Typ 2 Diabetes.
Da besteht noch ein gewisser Nachholbedarf. Zum Glück überlappt sich ja die Arbeit des Diabetologen, was die Schulung betrifft, hinsichtlich der Risikofaktoren, auch mit den Risikofaktoren für die Krebsentstehung. Also wenn der Diabetologe sich um die Lebensstiländerung kümmert, ne, Gewichtskontrolle, ausgewogene Ernährung, mehr körperliche Bewegung, dann ist es zum Glück auch präventiv hinsichtlich vieler Tumorerkrankungen. Aber es wird nicht als solches adressiert dem Patienten gegenüber, da ist Nachholbedarf. Ne? Es wird adressiert mit dem Ziel, den Diabetes gegenzusteuern, besser zu kontrollieren. Aber es wird nicht so sehr thematisiert bislang, dass es auch präventiv ist für Krebserkrankungen. Da ist ein erheblicher Nachholbedarf. Es ist weit verbreitet, dass alle Menschen es verstehen, wenn man sich den Lebensstil ändert, dass es gut ist, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzudämmen. Aber dass der zweite Komponente, der genauso wichtig ist, die Krebserkrankung zu verhindern, das wird nicht im gleichen Atemzug genannt. Da haben wir noch eine ganze Wegstrecke vor uns.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, Herr Professor Herzig, was die Patienten denn dann so einbringen, wenn sie da mit im Patientenbeirat sind, wenn es um die Forschung geht. Also denn da tun sich ja vielleicht manchmal auch durchaus unterschiedliche Interessen auf, ne, zwischen dem, was Sie vielleicht als Forschende wollen und dem, was den Patienten eher wichtig ist.
Ja, ich glaube, da kann man vielleicht ein, zwei Beispiele nennen. Ich glaube, den Patientinnen und Patienten geht es natürlich darum, dass Dinge, die, sagen wir mal, Medikamentenentwicklung betreffen, die neue Herangehensweisen der Vorbeugung betreffen, dass das alles einbaubar ist in den Alltag. Ja. Es gibt ja durchaus viele Dinge, die gemacht werden, wo dann aber rauskommt, okay, das ist jetzt für jemand, der normal im Berufsleben steht, dann gar nicht einsetzbar. Das muss anwendbar sein. Was rate ich zum Beispiel? Was sollten Eltern tun, die mit Neugeborenen, wo wir heute ja sehr gut screenen können, zum Beispiel, ob jemand ein Risiko hat für Typ-1-Diabetes, das ist vielen nicht bekannt. Also das sind alles so Dinge, wo man dann Feedback bekommt, ja, das muss dann auch im Krankenhaus jemand gesagt werden oder diese Information muss überhaupt da durchdringen. Oder wenn es um Nebenwirkungen von Medikamenten gibt, dann funktioniert manche Sachen funktionieren einfach gut im Experiment, aber dann erfährt man natürlich, ja, aber wenn ich das jeden Tag so nehmen muss, dann ist mir halt schlecht und dann kann ich es nicht lange nehmen, dann brauche ich irgendwas Neues. Also das sind so die klassischen Dinge, die natürlich immer sich um den Punkt drehen, wie kann ich denn Dinge, die jetzt neu herauskommen, tatsächlich dann auch für mich anwendbar machen und wie sind sie im Alltag einbaubar, ohne dass die Lebensqualität zu sehr leidet. Ich glaube, das sind die Aspekte, die man dann natürlich wiederum auf unserer Seite mitnehmen kann und versuchen kann, das irgendwie dann auch in den Plänen, die man dann wissenschaftlich macht, dann zu berücksichtigen und zu integrieren.
Und jetzt vielleicht nochmal an Sie beide gerichtet. Was sollten denn Menschen mit Diabetes über ihr Krebsrisiko wissen, ohne jetzt zu sehr Angst zu schüren, aber um einfach ein Bewusstsein zu schaffen, als irgendwie, sagen wir mal, drei Dinge, die man mitgeben könnte oder so ganz praktisch gedacht?
Also für mich wäre immer der Satz, alles, was man tut, um seinen Stoffwechsel in richtige Bahn zu lenken. Und das bedeutet dann Bewegung, gute Ernährung, kein Übergewicht, beugt allen möglichen Folgeerkrankungen vor, von denen Krebs eine, wenn nicht die wichtigste inzwischen ist. Also dieses Bewusstsein, dass man selber die Dinge in der Hand hat, wenn man dafür sorgt, dass man einfach stoffwechselmäßig gesund ist. Das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft, die alle irgendwie im Kopf haben sollten.
Und Herr Professor Schäuble, Ihre Arbeitsgemeinschaft daraufhin bezogen, was wären so die Top 3 Themen? Wann würden Sie sagen, in 3 Jahren, wir waren erfolgreich, wenn Folgendes erreicht worden wäre?
Wenn die Teilnahmerate der Diabetespatienten an den Krebsvorsorgeuntersuchungen steigen würde, wenn das allgemeine Gesundheitsbewusstsein zur präventiven Onkologie, also dass man auch Krebserkrankungen reduzieren kann, Lebensstiländerungen könnten 40-50% aller Krebserkrankungen in Deutschland von vornherein verhindern. Nicht nur bei Typ-2-Diabetes-Patienten, aber dort gilt es noch mehr, weil die einfach nur ein höheres Risiko haben. Und vielleicht auch als dritten Punkt, wenn es ein bisschen über die Fachgruppen hinweg gemeinsam gedacht wird, die Gesundheitspolitik, dass einfach nicht so diese Kompartimentierung, dass Diabetes, Diabetologie so weit weg ist von der Tumormedizin, dass das zusammengedacht wird, dann wird es auch viel einfacher, dass das im Alltag verstanden wird und akzeptiert und auch gelebt wird, dass auch dann die Patienten die Möglichkeiten, die es gibt, der Vorsorge wahrnehmen können. Hier fehlt noch ein bisschen die Kommunikation, die Interaktion. Das würde ich mir wünschen, dass das besser wird.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Fachliches gesprochen und wir hoffen, dass Sie uns auch noch was Kleines Persönliches verraten. Herr Professor Schäuble, wie entspannen Sie sich denn vom Arbeitsalltag und von der Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft? Haben Sie da Hobbys bestimmte oder?
Gut, die Arbeitsgemeinschaft, die ist natürlich großteils ehrenamtlich. Insofern ist das keine Stressarbeit, ist nur eine Frage des Zeitmanagements, wie auch heute, dass man die Zeit hat, diese Konferenz zu gestalten. Aber sonst, Sie haben mich ja angetroffen in Brandenburg. Ich bin viel unterwegs, viel in der Natur unterwegs. Ich liebe das Wasser, liebe den Wald. Und da, wo ich da wohne, am Stadtteil von Berlin und an der Grenze zu Brandenburg, bin ich genau richtig.
Und Herr Professor Herzig, was machen Sie denn, um Ihren Kopf frei zu bekommen?
Ja, an einem normalen Tag versuche ich tatsächlich Sport einzubauen. Auch das variiert entweder tatsächlich ins Fitnessstudio oder Laufen, soweit das von den Temperaturen möglich ist. Und im Generellen bin ich aber auch mit meiner Familie gerne auf Reisen unterwegs, schaue mir neue Dinge an, die wir bislang noch nicht gesehen haben. Das finde ich immer sehr entspannend und erfüllend.
Steht was Konkretes an, eine konkrete Reise?
In den Oman. Anfang des Jahres.
Oh, wow. Das würde für sehr viele Menschen was Neues bedeuten, würde ich mal denken, für mich auf jeden Fall. Ja, Herr Professor Scherübel, Herr Professor Herzig, ganz herzlichen Dank für diese wichtigen und aufschlussreichen Informationen, vor allem für Ihre Empathie und für das freundliche Gespräch heute.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne, wir bedanken uns.
Ja, vielen Dank auch von mir und natürlich weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs. Wir bleiben natürlich dran an diesem Thema, vielleicht auch irgendwann mal wieder mit einem gemeinsamen Podcast.
Sehr gerne.
Das war O-Ton Diabetologie mit Herrn Professor Dr. Hans Scherübel und Herrn Professor Dr. Stefan Herzig, beide von der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Krebs der Deutschen Diabetesgesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Dank geht auch an die Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion heute unterstützt haben, zum Beispiel Anna Romalis und Christian Duda.
Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.
Tschüss.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.